Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen. In dem nachfolgenden Interview mit Oliver Mix habe ich eine Menge gelernt, unter anderem auch, warum es sich lohnt, das bestmögliche Leben zu führen. Ich kenne Oliver Mix noch aus seiner Zeit als ehemaliger Chef der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH. Er war Ende 2013 nach Berlin dann gegangen, um etwas vollkommen Neues zu starten. Als Franchise-Nehmer von McDonald's hat er mittlerweile, Stand August 2019, 11 Filialen eröffnet. Mich interessierte in diesem Interview, das ich in seiner Firmenzentrale an der Friedrichstraße führe, vor allem, was ihn zum beruflichen Neustart veranlasst hat und wie er das schnelle Wachstum persönlich verdaut. Oliver, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier zum Interview uns treffen können.
Sehr gerne.
Wo sind wir? Ich habe ja immer die Erklärung am Anfang, wo sind wir hingeraten so ungefähr? Was ist das hier? Weil die Hörer können es ja nicht sehen.
Na, wir sind eigentlich an einem historischen Ort, ein ganz spannender Ort. Nämlich wir sind am Checkpoint Charlie mitten in Berlin in Kreuzberg. Also wir sind 10 Meter von dem Stadtteil Mitte entfernt.
Ah, okay.
Das ist der Osten gewesen und wir sind hier in Kreuzberg und hier habe ich meine Verwaltung. Also wir haben hier einen glücklichen Zufall gehabt, dass wir einen Raum haben, wo wir uns treffen können, wo wir jetzt hier sitzen. Da sitzen auch immer alle Restaurantleiter und wir haben ja unser Büro und wir haben ein Restaurant. Und das alles in einem Haus, das ist mitten in Berlin relativ selten für eine kleine Miete, also für einen kleinen schmalen Taler, haben wir Glück gehabt. Und ich habe hier sogar einen Parkplatz.
Also insofern ist das natürlich der
Traum ist gut zu erreichen.
Also ja.
Insofern
kann ich bestätigen.
Herzlich willkommen am Checkpoint.
Ja, wir sind hier an dem Ort, wo du mit deinen, wir hatten eben im Vorgespräch da schon mal besprochen, wo du mit deinen Führungskräften ja auch arbeitest dabei. Vielleicht müssen wir die Hörerinnen und Hörer erstmal da abholen und sagen, Mitarbeiter von Restaurants, du bist Franchise-Nehmer bei McDonald's, du hast jetzt 11 oder schon wieder mehr geworden?
Nee, also leider nicht, aber genau, ich habe 11 Restaurants, habe etwas über 500 Mitarbeiter zurzeit und wir machen dieses Jahr so knapp unter 30 Millionen Euro Jahresumsatz, um mal so eine Größenordnung zu haben. Wir sind der Betreiber mit den meisten McDonald's-Restaurants, was Mitarbeiter und wo es Umsatzvolumen angeht, in Berlin. Ja, sind der größte McDonald's-Franchise-Nehmer in Berlin und sind damit auch bei 500 Mitarbeitern auch einer der sicherlich in den Top 3 größten Gastronomen der Stadt.
Ja, wie streut das ungefähr zwischen den Restaurants?
Wir sind nur in der Innenstadt tätig. Wir können anscheinend auch nichts anderes. Also wir sind das westlichste Restaurant ist Bahnhof Zoo. Kennen sicherlich viele am Bahnhof Zoo. Dort auch das größte Restaurant Berlins und das wahrscheinlich größte Franchise-Restaurant in Deutschland. Auf 1000 Quadratmeter ist ein Flagship-Store. Und das ist so der westlichste Standort. Dann sind wir, der östlichste ist das Ostkreuz. Das verbindet so die Umland-S-Bahn mit dem Stadtring, der Stadtbahn. Da ein sehr erfolgreiches Restaurant, meine erste Neueröffnung, die ich auch selbst gebaut habe. Und dazwischen sind wir mittendrin, also dreimal an der Friedrichstraße, am Checkpoint, an der S-Bahnhof Friedrichstraße sind wir zweimal, Wrangelstraße, Ostbahnhof, Treptower Park, zweimal am Alexanderplatz.
Okay.
Und einmal in der Mall of Berlin jetzt ganz neu dazugekommen, also in der Mall am Leipziger Platz, ein schönes Restaurant, sicherlich eins der schönsten, was ich je gesehen habe, mit einer tollen Glasfront, Blick auf den Potsdamer Platz. Das sind 11 Restaurants.
Ja. Wir müssen natürlich gegebenenfalls auch für die, die es interessiert, nochmal erklären, wir haben uns ja ganz anders kennengelernt und das wäre für mich auch ein Anlass gewesen, dass du ursprünglich was vollkommen anderes gemacht hast und jetzt hier in Berlin ja nun offenbar ja doch recht erfolgreich bist als Unternehmer. Wir haben uns kennengelernt, da warst du noch in Osnabrück, meiner Heimatstadt, und warst Leiter des Bereichs oder der eigenen Gesellschaft, glaube ich, war es, OMT.
Ja.
Erzähl so 2-3 Stichwörter dazu.
Ja, also Osnabrück ist auch meine Heimatstadt. Ich komme da mittlerweile wieder ganz gerne hin, habe da vielleicht 1-2 Jahre auch gebraucht für. Nee, ich war von 2001 bis Mitte 2013 dort angestellt bei der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH, kurz OMT, und bin von Mitte 2002 bis zum Ende dort auch Geschäftsführer gewesen, und war auch Geschäftsführer vom Tourismusverband Osnabrücker Land am Ende noch, also für die Regionalgesellschaften dort zuständig für Tourismus, aber auch City Marketing, ein Teil der Branchenansiedlung und so. Also Maiwoche ist immer so ein schönes Stichwort, und Weihnachtsmarkt, das haben wir gemacht, um mal so ein paar bunte Themen zu machen. Wir haben aber auch tolle Veranstaltungen, das war mein sozusagen Einstieg, 100 Jahre Karmann, Mobile Emotion ist noch einigen Autoleuten ein Begriff, das war eine Veranstaltung, mit der ich angefangen habe, wo auch sehr viel Herzblut heute noch, also wo mein Herz auch noch aufgeht, weil eigentlich meine große Leidenschaft damals ist, immer Veranstaltungen zu machen. Wir haben zwei NDR Open Airs gemacht, wo der NDR auch sagte, das waren toll organisierte Veranstaltungen in Osnabrück. Also das ist eigentlich, wenn man so auf diese 12 Jahre OMT zurückblickt, ist die große Leidenschaft, die ich da entwickelt habe, tatsächlich das Veranstaltungen organisieren. Ja? Und das hat, glaube ich, mir und meinen Leuten auch mal sehr viel Spaß gemacht.
Das heißt, du warst schon gewohnt, mit Leuten zu arbeiten auf der einen Seite, und du warst auch irgendwie so ein unternehmerischer Mensch.
Ja, ich war davor auch selbstständig und habe die Firma so wie mein Eigentum geführt. Ich glaube, das ist auch so rübergekommen, obwohl es eben der Öffentlichkeit gehörte oder der Kommune. Habe aber auch gelernt, und das kommt mir heute wirklich zugute, dass ich immer in einen Raum gekommen bin, wo ganz viele Stühle standen, und ich musste mich immer dazwischen setzen. Ich hatte zuletzt 23 Vorgesetzte, ja, also 21 Bürgermeister, einen Landrat, einen Oberbürgermeister.
Das müsste reichen.
Da ging es immer darum, irgendwie Kompromisse einzugehen, ohne dass irgendeiner der 23 Leute Gesicht verliert. Und ich denke, das hat mich dann auch geprägt, zum Leidwesen manchmal meiner Leute, weil ich auch immer an den Konsens glaube, ja, und die Leute auch immer versuche, an einen Tisch zu bringen und mich selten reibe, weil ich weiß, dass der Bumerang dann sowieso immer zurückkommt. Ja. Also das hat mich wirklich geprägt. Und was mich auch geprägt hat, ist, 12 Jahre lang mit fremdem Geld umzugehen. Ja. Und wenn man heute zum Beispiel in meine Reisekostenabrechnung, also meine eigene, wohlgemerkt, meine eigene Reisekostenabrechnung oder meine eigene Belegabrechnung guckt, dann habe ich da immer noch einen bleibenden Schaden hinterlassen, weil die ist so korrekt, dass auch selbst Betriebsprüfungen hier manchmal verzweifeln. Also das ist so das, was mir dann auch noch in die Wiege gelegt wurde.
Ja. Wir kommen sicherlich auch noch auf bestimmte Eigenschaften in dem Kontext. Was war denn damals, und das bestimmt auch für die Hörerinnen und Hörer spannend, was war der Impuls zu sagen, ich mache jetzt etwas völlig Neues? Also gab es irgendwas, was dich noch gefördert hat? Hat dich jemand angeschubst, so ungefähr, so dieses englische Nudging, was man manchmal braucht, um es dann zu tun, was man eigentlich will? Wie war das bei dir?
Ja, also wenn man rundum zufrieden ist, dann kann einen natürlich anschieben, wer will, dann regt sich da nichts. Ja, das muss man auch ehrlicherweise so sagen, dass natürlich die Situation, die dort im Regionalmarketing herrschte, mit, sagen wir mal, der künstlichen Befruchtung zweier Gesellschaften, aus zweier vielleicht irgendwann mal ein großes Regionalmarketing zu machen, mit Mitarbeitern, die das vielleicht in der Vision nicht ganz gesehen haben, oder auch politische Führungskräfte, die natürlich eher gesagt haben, wir wollen unser eigenes Kreiskennzeichen oder haben als das große Ganze, haben das natürlich extrem viel Kraft gekostet, muss man sagen. Also diese 2 Jahre Regionalmarketing in der Doppelgeschäftsführung, Tourismusverband Osnabrücker Land und OMT, die fühlten sich an wie 4, ununterbrochen mit sehr viel Sorgen. Und das hat, also da gab es wenig Bewegung. Wir haben sehr viel konzeptionell und visionär eigentlich auch den politisch Verantwortlichen immer gesagt, eigentlich brauchen wir jetzt mal den richtig großen Schritt. Ja. Und beim richtig großen Schritt müssen halt auch Sachen auf der Strecke bleiben, um sich so richtig zu präsentieren. Und das hat aber nie geklappt. Ja. Ja. Und deshalb war der Anstoß von außen zu dem Zeitpunkt sicherlich einfacher als zu einem Zeitpunkt 2010, 2011 oder so, wo ich mich auch richtig wohlgefühlt habe und habe das gerne gemacht. Also natürlich ist der normale Bildungsweg vom OMT-Geschäftsführer zu McDonald's in Berlin nicht sozusagen vorgepflastert, sondern mein bester Kumpel ist Christian Eckstein, der macht McDonald's in Osnabrück, aber auch Kreis Diepholz und drüber hinaus im Emsland ist da sehr erfolgreich, auch einer der größten in Deutschland. Mit dem bin ich aber vorher schon sehr lange befreundet gewesen. Und deshalb war für McDonald's für mich irgendwie nie ein Brief mit 7 Siegeln. Das hat aber nie Klick gemacht.
Ja. Ja.
Also ich war auf ganz vielen seiner Geburtstage, kenne alle seine Restaurantleiter, bevor ich überhaupt selbst mit McDonald's in Berührung gekommen bin. Bin wie selbstverständlich in seinen Restaurants ein- und ausgegangen und alle kannten mich. Und da kam irgendwann Christian um die Ecke und sagte, hör zu, willst du das eigentlich ewig machen? Mhm. Dann habe ich gesagt, nein. Mhm. Ja, also ich hätte mir sicherlich OMT sehr, sehr lange vorstellen können. Ja.
Aber eben anders.
Aber eben anders, genau. Ja. Mit Herausforderungen, das merke ich auch. Also das merke ich auch, dass mir einmal im Jahr wird mir langweilig. Man brauche ich eine Herausforderung, die möglichst groß ist. Die sah ich da eben nicht mehr. Und wenn ich jetzt durch Osnabrück gehe, ich war jetzt im Mai auf der Maiwoche, habe mich mit alten OMT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getroffen, dann sehe ich natürlich Sachen, die ich so nicht machen würde.
Mhm.
Ja? Mal ganz zu schweigen von einer Neumarktdiskussion oder einer Diskussion,
ganz spezielle Sachen für diejenigen, die meinetwegen den Podcast jetzt in Wien oder sonst wo hören. Man glaubt es gar nicht, was man in der Provinz alles versemmeln kann.
Ja, genau. Also viele Sachen, wo ich sage, wäre vielleicht in einer Konstellation mit einem Pistorius, der noch Oberbürgermeister
ist. Der ja jetzt der Innenminister in Niedersachsen geworden ist.
Genau. Als Insider.
Schon seit einer Weile,
ja. Und einigen anderen Protagonisten sicherlich so nicht passiert. Ja. Und insofern war natürlich der Anstoß da gut. Und
aber auch eine gute Gelegenheit.
Eine gute Gelegenheit. Und der Christian hat dann gesagt, hört zu, die in München suchen tatsächlich jetzt mal Leute, die von außen kommen. McDonald's.
Die in München heißt, es wird von Zentrale, München gesteuert.
Ja, ah, okay. Das ist sogenannte HSC dort. Das ist im Prinzip die Deutschlandzentrale von McDonald's. Die sind über viele, viele Jahre organisch gewachsen. So wie ich jetzt auch wachse, hat man keinen von außen rangelassen. Mhm. Man hat gemerkt, man überaltert ein bisschen. Es gibt keine Impulse von außen. Und alle Bewerbungen, die bis zum Jahr 2013 eingegangen sind, sind quasi 1:1 im Schredder gelandet. Mhm. So. Man hat sich aber da neu geöffnet und den Impuls habe ich bekommen aus dem eigenen Kreis. Also McDonald's sagte, Achtung, hier bewirb dich doch.
Mhm.
So, ich hatte ein bisschen gespart, wusste aber nicht, ob das Geld überhaupt reicht.
Mhm.
Ja. Und bin dann einfach losmarschiert nach München und habe gesagt, hier ist meine Bewerbung.
Mhm.
Und war da erstaunt, dass eigentlich dort 10 Jahre lang keiner eine externe Lizenz bekommen hat, eine Franchise-Lizenz.
Mhm.
Aber auch positiv überrascht, dass es den Leuten nicht so unbedingt aufs Zahlenwerk sofort angekommen ist, sondern aufs Zwischenmenschliche. Also
sie
suchten jemanden, der das mit Leidenschaft macht und von dem auch klar war, dass der jeden Tag morgens aufsteht, frühstückt und zur Arbeit geht.
Ja.
Ja. Und da hat man sich irgendwie gesucht und gefunden und dann waren die ersten Gespräche sehr sympathisch und dann geht man durch mehrere Audits, checkt Finanzen, checkt Tauglichkeiten, dann habe ich in Schleswig-Holstein mal 3-4 Tage unter total geheimer Beobachtung in einem Restaurant gearbeitet, Boden gewischt, Klos geputzt und Burger gemacht, mir aber zwischendurch die Hände gewaschen.
Mhm.
Und,
Employees must wash hands, ist mir in Amerika immer aufgefallen,
das Schild.
Genau.
Und so habe ich dann irgendwie meinen Tauglichkeitsstempel unter anderem bekommen und in vielen Gesprächen bei McDonald's ist dann irgendwie klar geworden, es geht nach Berlin. Mhm. Ich hatte das auch ein bisschen eingefordert, damit man weiß, wofür kündigt man denn überhaupt.
Klar.
Ja, ja. Und hab dann auch in einer politisch ungünstigen Zeit, mein Vorgesetzter, der Oberbürgermeister, ist gerade Innenminister geworden, da gab es eine Vakanz, der aber noch nicht richtig gewählt wurde und so. Also in eine politische, sehr komische Situation bin ich dann zu der Interimchefin des Interimchefs gegangen und habe gesagt, ich will eigentlich kündigen. Die wollte das auch nicht so richtig verantworten und so weiter. Es war alles irgendwie ungünstiges Fahrwasser.
Ja.
Aber die Entscheidung war klar, habe dann das Ganze sauber abgewickelt.
Wie alt warst du damals, als du das gemacht hast?
Boah, jetzt muss ich rechnen.
Ja, ungefähr.
Ungefähr war ich 36.
Okay, gut. Ja. Was ja dann auch durchaus, wir sprechen jetzt mal nicht von den Startups, wie man sie heute hier um jede Ecke sieht, die ein ganz großes Ding machen wollen. Aber du bist ja dann einerseits noch sehr jung gewesen, um doch so ein Ding anzugehen. Aber du bist ja schon erwachsen genug gewesen, in Anführungszeichen, um eigene Erfahrungen zu haben und dich selbst auch als Person zu kennen.
Ja, ja, ja.
Also auch in Belastungssituationen.
Das muss man auch sagen. Also diese die Zeit bei der OMT war ja kein Beamtenjob. Mhm. Ja, also das war ein Fulltime-Job mit 60, 70 Stunden. Mhm. Und insofern wusste ich, was Arbeiten heißt. Mhm. Aber ich suchte eben eine neue Herausforderung.
Klar.
Ja, am liebsten hätte ich das natürlich in Osnabrück gemacht, weil ich habe mich immer in Osnabrück wohlgefühlt.
Ja, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, Mensch, willst du nicht jetzt für deinen Kumpel irgendwie einen besonderen Führungsjob machen? Nee, du musstest dein eigenes haben.
Ich wollte, also es gab Phasen, wo ich gesagt habe, wenn ich tauschen könnte, ohne Verantwortung, bei gleichem Spaß, dann würde ich das machen. Die Phasen sind aber hinter mir. Ich glaube, die hat jeder Selbstständige. Mhm. Und da kann auch McDonald's, viele denken ja, ich würde hier ausschließlich auf dem Golfplatz Geld zählen, auch McDonald's an sich nicht haben. Wir haben 2016 ein heftiges Jahr hinter uns gehabt, wo wir sehr viel investiert haben, bis an die Grenze des finanziell Machbaren. Das macht was aus dir. Das macht was aus dir. Ja, da ist ja, ich mache das hier alles allein. Also ich mache das mit vielen, vielen tollen Menschen. Aber bei der Bank unterschreibt nur einer. Das bin ich. Ja, und solange das gut läuft, finde ich die Bank das auch gut. Und wenn da einmal so ein Knick drin ist und sagt, Herr Mix, können Sie das etwa nicht? Dann ist das doof. Ja. Und so ein Jahr habe ich hinter mir und in dem Jahr kriegst du ganz viele komische Gedanken. Ist irgendwie, glaube ich, normal, wo du dann sagst, okay, wenn ich tauschen könnte, gleicher Spaß, gleiches Geld, ohne Verantwortung würde ich das sofort machen.
Ja.
Die Meinung ist aber revidiert. Mittlerweile will ich nichts lieber, als das auch in eigener Verantwortung zu machen, aber mir war damals bewusst, ich will was Eigenes.
Ein spannender Punkt dabei, das hat ja auch was mit Wachsen zu tun. Du hattest am Anfang ein oder gleich mehrere?
Nein, ich habe zwei Restaurants, wobei mein Eigenkapital eben, das ist so klassisch, McDonald's will natürlich ein Viertel Eigenkapital haben. Mhm. Ja, und McDonald's hat mir damals ein tolles Restaurant am Kurfürstendamm verkauft. Und dafür reichte mein Eigenkapital. Gerade so, dass ich zur Bank gehen konnte und sagte, mach da mal ein bisschen mehr draus und dann kaufe ich das irgendwie. Ja. Und da war wirklich keine Kohle mehr da. Also ich weiß ziemlich genau, dass ich, als ich in Osnabrück den Umzugslaster bezahlt habe, hatte ich auf dem Konto noch 15.000 Euro, was natürlich erstmal unglaublich viel klingt, ja, aber ich hatte null Einnahmen für die nächsten. Also diese 15.000 Euro mussten reichen bis weit ins nächste Jahr rein, und deshalb war das schon war das eine Wette am Anfang.
Ja. Schon auch auf Kante genäht.
Auf Kante genäht und ich wusste nicht, ob das funktioniert. McDonald's hat zwar mal gesagt, hab Vertrauen in dich und das System und es hat auch funktioniert, aber von den Zahlen alleine, das war ein Restaurant, was fürchterlich schön war, aber auch fürchterlich wenig Gewinn abgeworfen hat, nämlich gar nichts.
Ja. Ja. Okay.
Und dieses aus dem gar nichts irgendetwas zu machen und das der Bank auch noch zu erklären, das war am Ende sicherlich mit einer Prise Naivität und mit einer Prise auch Rückendeckung von meinem Freund Christian da auch, der sagte, wenn du da alleine im Restaurant stehst, werden sich Zahlen automatisch verändern. Weil das ist eben anders, als wenn einer aus München mit der Bahn ankommt und sagt, ich bin heute Abend wieder weg. So hat sich es Gott sei Dank auch. Und ich hatte ein zweites Restaurant.
Das heißt, du als Person hast einfach auch eine Wirkung auf das Gelingen des Unternehmens.
Ja.
Also dadurch, dass du präsent warst, deine Begeisterung auch für jeden, der da Mitarbeiter ist, dann auch merkbar war.
Ja, also nach wie vor kann ich es nicht erklären, aber es ist so, dass nach Monat 1 sich Zahlen dramatisch geändert haben. Die Leute haben, es gab keine Bestandsabweichung, die Leute haben nicht mehr so viel, also nicht mehr geklaut, wäre jetzt übertrieben, aber sie haben das sauberer dokumentiert, sie haben einfach einen besseren Job gemacht, obwohl ich derjenige bin, der operativ am wenigsten dazu beitragen konnte, weil ich eben auch Neuling war. Ja, also alleine die Anwesenheit macht es einfach besser, aber ich glaube, die Erfahrung hat, glaube ich, jeder gemacht.
Ja.
Dass man eben Unternehmen nicht aus einer Distanz führen kann. Ja, kann man, aber dann muss jemand vor Ort sein, dem man blind vertraut. So. Und McDonald's hat mir dann ermöglicht, mit einem zweiten Restaurant und einem sogenannten Finanzierungs-Leasing-Modell, ohne das Restaurant habe ich betrieben, habe ein bisschen Cashflow generieren können, habe dafür eine Verzinsung an die Company bezahlt und hätte nachher die Option gehabt, dieses Restaurant dann aus dem erarbeiteten Cashflow dann auch zu kaufen. Also ich bin mit zwei Restaurants angefangen, die so 400 Meter voneinander entfernt waren, im schönsten Berliner westlichen Zentrum und um die Gedächtniskirche. Und da wohne ich auch bis heute, also 5 Minuten zum KDW im Bayerischen Viertel. Ja, und dann hatte McDonald's gesagt, das machst du mal so 3-4 Jahre mit den beiden Restaurants und dann gucken wir mal, welches dritte Restaurant du dazu bekommst. So, es ist aber doch etwas anders gekommen.
Ja, es ist dann durchaus etwas mehr geworden.
Es ist durchaus mehr geworden mit einem Tempo, was ich sicherlich an der einen oder anderen Stelle gerne vielleicht ein bisschen langsamer gehabt hätte. Aber wir waren am Anfang durchaus erfolgreich mit unserem Team und McDonald's hat uns vertraut. Da ist dann das dritte Restaurant nach einem Jahr dazu gekommen. Nach einem halben Jahr haben wir ein neues gebaut. Am Ende des Jahres sind dann nochmal zwei dazugekommen. Also McDonald's hat schon dafür gesorgt, dass jeder Euro, den ich verdient habe, der war am Jahresende dann auch schon weg.
Ja,
ja, also das ging dann gleich ins Invest. Mhm. Und das hatte dann aber auch dann in einem Jahr, so, 2016, auch solche Züge, dass das man aus heutiger Sicht sicherlich hätte ein bisschen besser verteilen sollen.
Ja.
Ja, also ich bin nicht zum Stores-Sammeln hier hingekommen. Mhm. Mein Ego kommt da auch anders gut klar. Ja, das ist nicht der Antritt, aber McDonald's hatte in Berlin eben sehr viele eigene Restaurants, hatte dort auch durchaus Probleme mit Gewerkschaft und mit ähnlichen Themen. Und insofern wollten die das Thema auch schnell vom Tisch haben.
Ja. Ja. Aber es passte, du hast es gestemmt. Du hast eben, wir haben eben im Vorlauf auch nochmal darüber gesprochen, deine Rolle hat sich verändert, verändert sich weiter. Das ist vielleicht auch ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer, was passiert, wenn das Wachstum kommt, manchmal auch schneller kommt, als man es vielleicht gerne hätte. Also so ein bisschen langsamer wäre netter gewesen, so. Aber letztlich ist es ja erfolgreich. Aber das führt auch dazu, dass du eben ja nicht mehr da stehst und die Burger brätst, sondern das kannst du nicht mehr. Oder wenn du es tätest, wäre es verkehrt. Magst du es nochmal zusammenführen? Wo hat sich deine Rolle dann auch spürbar, auch für die Mitarbeiter spürbar verändert?
Naja, erstmal muss einem, glaube ich, klar sein, dass man ins Invest muss. Also ich glaube, viele, ich will das gar nicht verurteilen oder das irgendwie klassifizieren oder so. Aus meiner Sicht warten viele meiner Kollegen, die ähnlich schnell gewachsen sind wie ich, warten viel zu lange mit Strukturveränderungen. Mhm. Ja, also ich bin der Erste, der McDonald's Lizenz bekommen hat nach 10 Jahren. Nach mir sind viele gefolgt, die ähnlich schnell gewachsen sind wie ich. Die haben aber weder eine ähnliche Struktur wie ich, noch haben die jemanden, der sich fürs Training kümmert, ums Personal kümmert. Und ich glaube, dass ich die bessere Struktur habe.
Ja.
Da muss man in den Invest. Also da muss man dann irgendwie in das Portemonnaie und dann muss man Leute einstellen, dem muss man vertrauen. Mhm. Und wir sind, also das, was unseren Overhead angeht, sind wir solide ausgestattet, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Also wir haben, ich habe 2 Ops-Manager, ich habe jemanden fürs Personal,
Ops heißt
Operations-Manager, die sich sozusagen für den Alltag, für die Restaurants kümmern. Ich habe 2 davon, jeder hat 5 Restaurants. Mhm. Ja. Das woanders gibt es einen Ops-Manager für 20 Restaurants, der kann dann gar nichts mehr steuern. Ja, also das heißt, das ist bei uns natürlich, geht das sehr stark in die Tiefe. Wir haben eine Personalerin, ich habe jemanden, der für IT und Marketing zuständig ist, ich habe jemanden, der nur Haustechnik macht und so weiter. Also schon etwas, was die Restaurants an sich entlasten soll und wo wir in Vorleistung gegangen sind, um uns auch für eine Expansion zu empfehlen.
Ja.
So, ja, um zu sagen, wir haben eine Struktur, ja, im Bereich Personal, im Bereich Hardware, im Bereich Software, Soft Skills, wir haben Ideen, also gibt uns mehr. Ja? Mhm. Und in diese Vorleistung bin ich gegangen und ich sehe bei ähnlichen Kollegen, dass die das nicht machen, weil sie entweder kontrollettig sind und nichts laufen lassen können und meinen, sie können in 10 Restaurants gleichzeitig sein. Und oder sagen, ich muss auf den richtigen Zeitpunkt warten. Und den gibt es nicht.
Ja.
Also den richtigen Zeitpunkt, dass du morgens vor dem Spiegel stehst und sagst, heute ist der richtige Tag, an dem ich mein Leben ändere und das alles neu organisiere, der wird ja nicht kommen.
Vermutlich nicht.
In 5 Minuten ruft jemand an oder irgendwas fliegt durch die Gegend.
Ja.
Insofern war das so, das habe ich aber immer gemacht, schon in der Vergangenheit, dass wir Strukturen geschaffen haben. Ich glaube, das war ein Vorteil, dass wir jetzt ganz souverän auch Zukäufe und Expansionen ganz sehr routiniert und sehr professionell schultern und sich relativ schnell auch positive Ergebnisse da einstellen.
Das heißt also, du bist auch und hast dich eben auch aktiv rausgezogen. Man wird dich einfach nicht im Restaurant treffen, sondern man würde dich eher im Gespräch mit Führungskräften zum Beispiel treffen.
Also das muss man so sagen. Auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man ein Unternehmen führt. Mhm. Wir selbst sagen einfach, wie man Cheeseburger macht, dürfte hinlänglich bekannt sein. Ja, das können wir den Leuten auch gut erklären. Für mich ist so, wie der Arbeitsmarkt sich darstellt, so wie die Belastung auch ist in einem Restaurant mit viel Digitalisierung, mit schwierigen Gästen, mit mit durchaus auch starken Umsätzen in der Mittagsgeschäft, mhm. die eigentlich gar nicht zu wuppen sind, obwohl mhm. unsere Leute das fantastisch wuppen, ist das ein People-Thema.
Ja. Ja?
Und auch letztes Jahr, das habe ich im Vorgespräch auch gesagt, habe ich mich durchaus da reflektiert und zu sagen, warum mache ich das hier überhaupt? Mhm. Also was ist eigentlich meine Berufung hier? Mhm. Meine Berufung ist eben nicht ein pseudo-geschäftsführender Abteilungsleiter zu sein, mhm. ja, der sein Unternehmen wie ein Abteilungsleiter führt ja. und sagt, gut, dass ich noch fürs Finanzen zuständig bin mhm. oder für was auch immer und sozusagen das Unternehmen von hinten führt. Mhm. Also so subtilen Druck aufbaut und sagt, Leute, wir müssen und dann ja. immer die Meute vor sich her schiebt und so weiter. Mhm. Und da habe ich mich entschieden, das nicht zu sein, mhm. sondern quasi über meine Leute zu springen und von vorne zu führen. Mhm. Das hat aber einen Nachteil, die Leute müssen mir freiwillig folgen.
Ja. Ja,
also Druck kannst du künstlich erzeugen, mhm. ja, den kannst du auch lange aufrechterhalten. Aber wenn du sagst, okay, ich marschiere jetzt mal vorweg mhm. Und versuche mal, euch durch die nächsten 5 Jahre zu führen, mhm. weil ich sehe da Herausforderungen, die ihr nicht seht, mhm. ja, dann müssen die Leute das freiwillig tun. Und das, ja. war ein halbes Jahr harte Arbeit, den Leuten auch zu erklären, warum ich eine andere Rolle habe.
Mhm. Ja, das ist ein spannender Punkt. Also du hast es für dich erkannt und du musstest es dann ja und wolltest es natürlich auch kommunizieren. Du musstest den Führungskräften kommunizieren, dass du dann auch anders bist, ja. also weil du da ja einen anderen Entwurf hast oder eben auch ein anderes Selbstverständnis entwickelst und ja auch eine andere tägliche Praxis.
Ja, also gekommen ist das aber nicht, weil morgens dann der Spiegel da mhm. war, sondern gekommen ist das tatsächlich aus einer Unzufriedenheit. Mhm. Ja? Also ich war einfach zum Erbrechen unzufrieden bei dem, was ich gemacht habe. Mhm. Ja? Und habe mich gefragt, warum ich das hier tue. Mhm. Weil ich zwischen Baum und Borke war. Also ich wollte was anderes, konnte das aber nicht definieren. Mhm. Mir war auch nicht klar, warum ich das tue, außer, mhm. Außer selbstständig zu sein, ja. und außer Stores zu sammeln oder mhm. so. Also der Sinn mhm. fehlte mir mhm. bis ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ja.
So, und da habe ich mich coachen lassen, mhm. ja, bin dann auch zum Unternehmenscoach gegangen, habe dem das erklärt und der hatte eine Antwort drauf. Mhm. 20 Minuten war die da.
Ja, ja. Also ist ja, also er hat mit dir gearbeitet und hat das mit dir entwickelt.
In der zweiten oder dritten Stunde ja. War die Antwort da.
Ja.
Also die Frage, warum, das ist unser klassisches Wort. Mhm. Ja, also wir fragen kaum noch wie oder was mhm. fragen, wir fragen nur noch die Warum-Frage. Mhm. Und die Warum-Frage habe ich mir gestellt, zu sagen, warum tue ich das?
Ja. So.
Und die Frage haben wir in 20 Minuten beantwortet mhm. und die Antwort war tatsächlich, weil ich einen durchaus starken Drang nach Freiheit habe mhm. ja, und dieser Freiheitsdrang eben tatsächlich sich dann richtig entfalten kann, wenn ich das tue, was ich gerne mache.
Mhm. Ja? Du brauchst ja bei Freiheit, hast du ja zwei Aspekte, erinnere ich mich noch aus der Schulzeit, Freiheit von und Freiheit für. Freiheit von heißt eben ja auch, dir Strukturen zu schaffen,
genau.
die dich nicht reinziehen an falscher Stelle.
Genau.
Und Freiheit für heißt, was kann ich besonders gut? Bin ich jetzt kreativ? Erfinde ich was Neues? Sehe ich Trends und
genau,
so weiter?
Das trifft es hundertprozentig. Ich habe dann Strukturen geschaffen, mhm. ja, die mich einfach von gewissen Sachen, für die ich auch nicht wirklich gut zuständig mhm. war, am Ende befreit habe, ja, ja. habe mein Büro ein bisschen erweitert, habe 2 Leute eingestellt und habe einfach mir Luft geschaffen. Mhm. So. Und dann muss ich diese Zeit ja irgendwie füllen.
Mhm.
Ja, also erstmal klappt das nicht immer.
Ja. Ja,
also das klingt jetzt total naiv, aber natürlich klappt das nicht immer und ich habe Tage, wo ich natürlich auch unglaublich viel administrativen Scheiß mhm. am Schreibtisch habe, den ich ab und zu mal ganz gerne mache.
Mhm.
Ja, aber dann muss ich da auch Bock drauf haben.
Ja.
Ja, und dann setze ich mir einen Kopfhörer auf, meine Frau liegt dann schon im Bett und dann mhm. geht das um 22 Uhr dann los bis 3 Uhr nachts und dann
ja.
bin ich ganz beseelt und kann vor lauter glücklich einschlafen.
Ja. Ja.
Also das passiert aber einmal im Monat, ansonsten
okay.
hasse ich das.
Aber eigentlich. Immerhin einmal im Monat, du bist ja schon...
Ja, ja. Und dann im Zuge dieses Coachings ist eben auch rausgekommen, dass ich befähigt werden möchte, mhm. meinen Leuten auch Führungskraft zu geben.
Mhm.
Ja, also meine Restaurantleiter, die zwischen 30 und 100 Mitarbeiter pro Restaurant haben,
mhm.
Haben ja den Alltag noch viel, viel mehr vor Augen und haben Fluktuationen vor Augen, haben stressige Gäste vor Augen, fühlen sich aber zugehörig zu unserem Unternehmen und mhm. da muss irgendwie die Lücke geschlossen werden, wie kann ich mit den Leuten vor Ort souveräner umgehen? Also mhm. wie kann ein Mini-Unternehmer im Store genauso wirken wie ich für meine 11 Restaurants?
Mhm.
Und da sind wir jetzt mittendrin, das ist auch, glaube ich, ein Never-Ending, ist ein ständiger Prozess. Und da holen wir in regelmäßigen monatlichen Barcamps und Workshops die Leute alle mal ab und fragen, was sind so deine Bedürfnisse, wofür machst du das, wofür stehst du morgens auf, und sind jetzt eben ganz klassisch in diesem Bereich Führung und haben jetzt im Frühjahr mit jedem verantwortlichen Schichtführer ein Gespräch geführt, was ich alleine gemacht habe. Im zweiten Schritt kommt der Restaurantleiter dazu, der sich anhört, wie ich Gespräche führe. Ja, der lernt dann ganz viel draus, und das zweite, dritte Gespräch macht er dann, und ich bin nur noch Zuschauer und er lernt ganz viel. Ja. Jetzt machen wir im nächsten Step wieder. Also ganz viel reden, kommunizieren, drauf eingehen. Und meine Restaurantleiter, mein Führungsteam lernt unglaublich viel. Mehr als ihnen bewusst ist. Das ist leider so. Ja, also
nee, Hauptsache, es funktioniert. Es
funktioniert in Teilbereichen ganz gut, aber es gibt noch viel zu tun. Und da sind wir jetzt gerade so mittendrin, und natürlich hat sich da auch meine Rolle irgendwie geändert, dass ich eben nicht mehr täglich in den Restaurants bin. Also ich bin in der Regel jeden Tag in den Restaurants, aber nicht sichtbar. Und es bringt auch, glaube ich, jetzt nicht zwingend einen Mehrwert, dass ich da jetzt an der Pommesstation stehe und Pommes eintüte, wenn doch aber der Restaurantleiter den viel größeren Bedarf hat, seine Führungskräfte auszubilden und mit denen zu sprechen. Und das sehe ich auch als Teil meiner Aufgabe. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin.
Ja. Das Thema Selbstführung, insofern, das ahnten wir ja gar nicht, als ich auf dich zukam. Wir sahen uns beim Bergrennen und ich sagte, Mensch, ich muss jetzt mal mit dir ein Interview machen, habe ich schon lange vor, weil mich gerade so diese Entwicklung hier auch interessiert. Du hast was ganz anderes gemacht, zumindest auf den ersten Blick, machst jetzt dies hier. Aber das Thema Selbstführung spielt einfach eine Rolle. Und auch, dass wir erleben, dass es von außen alles ganz erfolgreich sein kann, dass wir aber als unternehmerische Menschen immer mal an Punkte kommen, wo wir nachdenken, werden, vielleicht auch unzufrieden werden, wo wir uns auch neu erfinden müssen oder wo wir zumindest unsere Rollen neu erfinden müssen an der Stelle. Insofern war das Thema Selbstführung bei dir, ohne dass ich das vorher ahnte, ja schon richtig, richtig so gerade im Moment auch besonders wichtiges Thema. Ja. Was wir als externe Begleiter ja mal feststellen, ist genau das, was du auch sagst. Das Warum muss ich beantworten. Und ich muss es gegebenenfalls auch nach einer Weile nochmal mir stellen, die Frage, und sagen, wenn ich bisher glaubte, das war's, und ich aber unzufrieden bin, obwohl ich doch erfolgreich bin, was mache ich dann, um es anders zu machen und das Warum auch richtig wieder beantworten zu können? Insofern, wenn ich es richtig raushöre, war schon der Externe dann eine Hilfe, zumal es ja eben auch ein schneller Prozess war dann.
Ja, er war nicht nur eine Hilfe, meinen Alltag heute zu meistern, sondern auch zu verstehen, warum ich bei der OMT aufgehört habe. Also ich habe aufgehört bei der OMT, nicht, weil ich das Warum kannte, sondern aus einem Gefühl. Ich habe aus einem Gefühl heraus entschieden und habe etwas Neues gemacht, von dem ich nicht genau wusste, ob es funktioniert. Ja, da steckt ja schon viel Kraft dahinter. Ja. Aber aus der Beantwortung dieser Warum-Frage und aus der Disziplin, sich damit zu beschäftigen, wusste ich auf einmal sofort, als sozusagen Abfallprodukt dieser Gedanken, wusste ich sofort, warum ich damals unzufrieden war. Ja. Ich wüsste nicht, ob ich mit der Erkenntnis heute nicht noch vielleicht meinen alten Job hätte. Aber diese Fragen sind immer so hypothetisch. Klar. Hätte, Fahrradkette. Aber trotzdem kann ich mit diesem Wissen natürlich unglaublich mehr bessere Entscheidungen treffen als vor 5-6 Jahren, wo ich eine Entscheidung aus einem Bauchgefühl heraus gefällt habe. Heute weiß ich, warum das da war. Also diese Warum-Frage ist schon Wahnsinn. Und die hat richtig viel Power. Ja, also wenn man jetzt auf einer Geburtstagsparty eingeladen ist, so hat mir mein Coach das erklärt, und das ist für mich so einleuchtend gewesen, dann fragt man ja immer und lernt irgendwen kennen, den man noch nicht kannte, und sagt, was machst du? Dann sagt der, ich bin Rechtsanwalt. Und dann musst du fragen, ja, und warum?
Genau,
ja, gute Sache. Und dann sprengst du da die komplette Party, weil du natürlich mit deinen Warum-Fragen allen fürchterlich auf die Nerven gehst und aber auch darauf keiner so richtig eine Antwort hat. So, und wir merken da schon, wir fragen ganz viel warum und haben damit natürlich echt unglaublich viel Power, gerade in Personalgesprächen zu sagen, warum hast du das jetzt gemacht? Also Konflikte lösen, die es ja im zwischenmenschlichen Bereich täglich gibt, gerade in Führungsebenen, wo jemand was Falsches verstanden hat, nicht richtig zugehört hat, wie könnte der das gemeint haben und so. Auf der Ebene arbeiten wir ständig.
Ja.
Ja, ist diese Warum-Frage echt ein Hebel. Ja? Man einfach sagt, ja, und was glaubst du denn, warum hat er das so gesagt? Was steckt dahinter? Und da habe ich natürlich meine Führungskräfte schon so mit einem Bein in einem komplett neuen Bereich, die dann sagen, klar, es gibt immer einen Grund, warum jemand das gemacht hat. Und wir sind mittlerweile schon in einigen Bereichen so gut, dass wir das schon ganz gut analysieren können und können sagen, das wird wahrscheinlich so sein. Und dann sprechen wir mit den Leuten und es ist dann so. Ja, also das ist schon ein tolles Thema.
Ja.
Also Warum-Frage ist wenn ich jetzt mein letztes Jahr betrachte, die zentrale Frage. Mhm.
Wenn ich jetzt bei dir auch mich hinsetzen würde und hätte eine Tarnkappe auf und es wären Leute da, die du als Führungskräfte gewinnen wolltest, also es ist irgendeine Führungsaufgabe da, was zieht die Leute an? Also warum kommen die, wäre dann die Warum-Frage. Und warum seid ihr umgekehrt dann attraktiv, dass Leute zu euch kommen?
Ja, ich glaube, also wir sind natürlich in einem sehr engen und sehr anstrengenden Markt. Also wir müssen uns jetzt nicht vormachen, dass das jetzt hier ist, hier gibt es irgendwie Führungskräfte im Bereich Elektromobilität und BMW, Mercedes und coole Tesla IT und coole IT-Leute und Google Startups buhlen um einen total durchgeknallten, der sich das aussuchen kann. In dem Arbeitsmarkt sind wir leider nicht. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Ja, und der Arbeitnehmer kann sich das auf einer total dünnen Personaldecke aussuchen. Mhm. Wir sind in Berlin auch ein sogenannter Durchlauferhitzer, das heißt, viele kommen in die Stadt erstmal auch aus dem Ausland und müssen erstmal Fuß fassen da ist McDonald's natürlich schon jemand, der es gewohnt ist, sehr global zu arbeiten, mit vielen Nationen, Charakteren, Menschen, Hintergründen, Lebensläufen klarzukommen. Aber auch aus der Notwendigkeit heraus. Der Arbeitsmarkt ist leer. Ja. Der deutsche Arbeitsmarkt ist komplett leer. Ja. Und führen im klassischen gewerblichen Bereich, also wir unterscheiden zwischen gewerblichen Angestellten, das sind die Mitarbeiter, die sozusagen sichtbar im Restaurant auch Produkte herstellen und an der Kasse sind und die Lobby reinigen und so. Im gewerblichen Bereich führen wir, sagen wir mal, mindestens 3/4, also 75% der Gespräche nicht auf Deutsch.
Ja. Okay.
So. Und die sprechen aber 5 Tage später, wenn sie im Restaurant sind, auch noch kein Deutsch. Mhm. So, lernen dann aber Deutsch und werden dann Teil des Teams. Mhm. So, und da gilt es natürlich, die Leute zu halten und denen zu sagen, du bist hier in einem wertvollen Team. So, das klingt total einfach, ist natürlich aber mit in den Umständen, in denen wir arbeiten, mit viel Druck, vielen Gästen, viele auch Untrainierte, die sofort ins kalte Wasser geschmissen wurden, weil sie schlichtweg auf dem Dienstplan fehlen. Da machen wir auch noch viel falsch. In der Theorie klingt das alles toll. Eben auch so, dass sie sagen, hoffentlich kommen die genau, springen die über diese Latte und lernen uns als Arbeitgeber eben auch kennen.
Ja.
Ich habe ein schönes Beispiel. Im Sommer haben wir ZAV-Studenten, ja, also über eine zentrale Studienverbindung gibt es die Möglichkeit, aus dem Ausland Studenten zu rekrutieren, die steuerlich sehr vereinfacht und kostengünstig für beide Seiten 3 Monate in Deutschland arbeiten können.
Ja.
Die kommen aus Mazedonien in diesem Jahr, aus der Ukraine, aus einem bunten Teil Osteuropas.
Ja.
Ja. Tolle Menschen, die wirklich ganz toll arbeiten und sich ganz toll integrieren und nach 3 Monaten schon tolles Deutsch sprechen. Da verlassen uns jetzt so intervallmäßig alle, einmal im Monat verlassen uns so 20 Leute. Wir haben insgesamt 90 gehabt.
Okay.
Mit einer Truppe gehen wir immer Boot fahren, als Dankeschön, damit sie irgendwas haben. So, jetzt glaubt man ja als zivilisierter westlicher Mensch gar nicht, dass da 20 Leute auf dem Boot sitzen, die noch nie Boot gefahren sind in ihrem Leben. So, das gibt so tolle Momente und tolle Menschen, die aber leider wieder weg sind. So, und nächstes Jahr hoffentlich wiederkommen. Das aber zeigt, wie wir eben im Moment arbeiten. Mit einem bunten Haufen von ganz tollen Menschen, die integriert werden wollen.
Und selbst mit dieser Kurzfristigkeit müsst ihr ja schon arbeiten dann.
Genau.
Dass man eben nicht sagt, wir bauen das jetzt auf, wir bringen den Sprachkenntnisse bei, wir helfen integrieren, in der Hoffnung, dass sie dann als Arbeitskräfte bleiben, sondern sie sind absehbar ja schon wieder weg.
Genau. Die haben aber auch selbst die, und das finde ich toll, dass wir so ein Gefühl hinterlassen, obwohl das bei uns noch sicherlich nicht im mega professionellen Bereich ist, dass die Leute wissen, sie sind bei einem Arbeitgeber gelandet, der das nicht ausnutzt, sondern der das gern macht.
Ja.
Also der auch feiern kann, wir waren mit denen auf einer Party, der auch mal einfach ein Dankeschön macht und so. Wir haben mitbekommen, dass die Kühlschrankmagneten sammeln in ihrer Heimat, also gibt es von uns einen eigenen Kühlschrankmagneten und das zeigt einfach, dass die sagen, oh, da hat ja einer mit zugehört und so. Also solche Kleinigkeiten wollen wir natürlich eigentlich viel, viel besser machen. Das sind bei uns noch Zufallsprodukte, ja. Auch dafür habe ich jetzt jemanden, der das nicht mehr dem Zufall überlassen soll. Aber wir schaffen es, den Leuten dann irgendwie innerhalb von 3 Monaten schon zu sagen, du bist hier bei einem etwas anderen Arbeitnehmer. Ja. Und Und die langjährigen Mitarbeiter wissen das, für die soll es aber auch nicht zur Routine werden. Und wir haben da verschiedenste Instrumente, ob das Feiern ist. Wir haben eine Veranstaltung, die nennt sich McDuell, wo die Stores gegeneinander Minigolfen, Go-Kart fahren und dann irgendwie am Ende des Jahres dann den Champions League-Pokal untereinander ausfahren. Wir haben eine Firmenkreditkarte, wo die Leute Bonus drauf geladen. Also wir machen viel bunte Sachen in der Hoffnung, dass die Addition uns irgendwann mal unterscheidet.
Ja.
Also im normalen Crew-Bereich ist das leider noch nicht bei den Leuten angekommen, weil die Menge an Bewerbern natürlich einfach da ist. Aber im Führungskräftebereich, also im Angestelltenbereich, wo wir im Schichtführer buhlen und wir wissen, der hat sich bei 3 beworben, kommt der in der Regel zu uns.
Ja.
Ja, weil da unser Ruf der bessere ist.
Mhm.
Ja. Oder vielleicht auch der anderen der schlechtere, das weiß ich nicht. Und wir nur der Einäugige unter den Blinden sind, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir sind da immer eine Idee besser, dass die Leute sagen,
wir wollen da ein.
Genau. Und, und ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die sehr lange krank war und die mir zwischen den Zeilen signalisierte, sie will eigentlich aufhören.
Mhm.
Aber nur für gutes Geld. Mhm. Und da habe ich gesagt, es gibt aber nicht so viel gutes Geld, wie sie glauben.
Mhm.
Ja, wie so eine übliche Diskussion manchmal ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn sich Wege trennen.
Mhm.
So. Und am Ende des Gesprächs sagte sie, aber eigentlich sind sie so nett, ich will eigentlich gar nicht gehen.
Mhm.
Da habe ich gesagt, das ist aber ihre Entscheidung.
Mhm.
Ja. Und das fand ich irgendwie dann, obwohl wir uns kaum kannten,
also
die habe ich 2-mal gesehen, die Frau, ansonsten war die jahrelang nur krank und war dann schon so ein kleines Lob, wo man dann sagt, okay, so ganz falsch scheinen wir zumindest im zwischenmenschlichen Bereich die Sachen nicht zu machen.
Ja.
Aber auch trotzdem sind wir Arbeitgeber und trotzdem muss man sich
halt Ergebnisse sehen. Muss
Ergebnisse sehen.
Ja. Ich habe noch eine ganze Menge Fragen, aber das wäre dann mal für Teil 2. Ich würde gerne zur Abrundung dir auch nochmal die Frage stellen, wenn jemand in seinem Leben irgendwo zwischen 30 und 50 an den Punkt kommt und stellt fest, das war es irgendwie noch nicht. Oder das, was ich vorher als Antwort auf das Warum hatte, ist aus irgendwelchen Gründen erfüllt das meine gegenwärtige Situation nicht mehr und ich muss mich verändern. Hast du ein oder zwei, in Anführungszeichen, Tipps, wo du sagen kannst, wenn du dich verändern willst, dann achte mal auf Folgendes?
Ja, also ich maß mir gar nicht an, irgendwas an Tipps zu geben oder so. Ich kann das ja nur aus dem ableiten, was ich mache. Ich habe auch vor der Zeit der OMT aus dem Bauch heraus Entscheidungen getroffen, ohne zu wissen, warum. Also auch da einen Jobwechsel gehabt, mit der Selbstständigkeit aufzuhören und wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich wusste auch nicht, warum ich das tue.
Mhm.
Jetzt weiß ich das natürlich. Also es ist natürlich der Bauch, der schon nicht wahnsinnig viel Falsches im Leben dir signalisiert, finde ich. Also es sind 3 Entscheidungen aus dem Bauch in meinem Leben herausgefällt worden, also 2 wesentliche, die sowohl Job als auch einen Ortswechsel generierten, aus dem Bauch heraus, von dem ich erst heute weiß, Jahre später, Entscheidung ist auch nicht rückgängig zu machen, dass der Bauch das entschieden hat.
Mhm.
Und keine einzige habe ich bereut.
Ja.
Ja, also wirklich keine einzige habe ich bereut. Und
aber das ist ja dann auch Intuition eigentlich. Ist ja nicht nur wahrscheinlich ist das sowas wie, ist ja nicht nur Gefühl, glaube ich, sondern ich glaube, dass das Ganzheitliche irgendwo ist.
Ja, ich will nicht sagen, dass meine Intuition damals so schlau war und so clever
okay.
und so wahnsinnig IQ beladen,
dass
ich, das würde ich ja, könnte ich ja jetzt souverän sagen, ist aber glaube ich nicht so.
Nehmen wir uns zurück und sagen, das war dein Gefühl.
Also ich glaube, ein zweites Thema, und da wird es dann schon ein bisschen bewusster, ist das Thema sich selbst vertrauen.
Mhm.
Ja, auch das war mir vorher nicht klar, was das Wort Selbstvertrauen eigentlich bedeutet.
Mhm.
Also ich dachte mal, Selbstvertrauen ist einer, der da steht und weiß, was er sagt.
Ja, also die Hosenträger nach vorne ziehen.
Ja, und sagt so, ich habe jetzt hier Selbstvertrauen und so. Also man stellt sich da irgendwie unglaublich gegelte Leute vor, die dann irgendwie sagen, ich habe jetzt hier Selbstvertrauen. Muss das aber nochmal bestätigen, ja, indem ich das sage. So, aber Selbstvertrauen ist tatsächlich ein spannendes Wort, sich das selbst zuzutrauen. Als ich das Wort mal auseinandergebastelt habe, leider auch mit externer Hilfe, also alleine bin ich nicht drauf gekommen.
Wir müssen ja auch für irgendwas unser Geld kriegen.
Ja, genau. Als also genau.
Ja.
Ich finde aber gut angelegtes Geld.
Ja, danke.
Ist das so, als ich dieses Wort dann mal auseinandergepflückt habe, werden mir auch gewisse Charaktereigenschaften von mir deutlich.
Mhm.
Zum Beispiel hat mir mein Coach mal gesagt, oder den habe ich damit konfrontiert, und zu sagen, ich bereite hier nichts vor. Ne?
Mhm.
Ich mache alles auf den letzten Drücker. Wenn ich einen wichtigen Termin habe, dann mache ich das ganz kurz knapp vorher, So, und dann habe ich ein paar Beispiele genannt, wo ich sage, irgendwann fliegt mir das um die Ohren. Dieses irgendwann fliegt mir das um die Ohren, sage ich im Übrigen seit 20 Jahren, ist nie um die Ohren geflogen. So, und der hat mich dann aufgeklärt und hat gesagt, ja, weil du dir das selbst zutraust. Dir selbst traust du das zu, in dieser Situation aus einer gewissen Erfahrung das einfach zu machen. Ja. Deshalb bereitest du das nicht vor. Dein Inneres weiß, das muss der nicht vorbereiten. Der braucht ein paar Stichwörter und dann geht das los.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist ein Stichwort, dass man sich das selbst zutrauen darf. Also nicht sollte, sondern man darf sich gewisse Sachen, glaube ich, zutrauen. Und man darf mit diesem Wort auch vielleicht etwas anders spielen, als das vielleicht geläufig irgendwie so ist. Ja, also das ist schon so, auch da ein Aha-Erlebnis. Also auch da kamen die ganzen entscheidenden Aha-Erlebnisse alle viel zu spät. Mit der Erkenntnis dieses Wortes, dass man sich das anscheinend auch selbst zutraut, das einfach zu machen.
Ja.
Ja, sonst wäre ich ja nicht zur Bank gegangen, hätte gesagt, ich brauche Geld. Ich weiß aber gar nicht, wie das ausgeht. Ich habe mir das anscheinend zugetraut. Aber auch das weiß ich erst Jahre später. Ja. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, aber das ist ein dämlicher Vorschlag, ja, indem man einfach sagt, man ist ja schon für seine eigenen Sachen zuständig. Ich habe so viele Leute getroffen, die sagen, aus dem Grund konnte ich nicht. Und es waren immer externe Gründe, ja. Und den muss man natürlich spiegeln und zu sagen, was ist jetzt eigentlich dein Anteil daran? Ja, das kann ja nicht sein, dass immer nur außenstehende Externe für dein persönliches Schicksal zuständig sind. Wo hast du denn mal was geleistet? Ja, das ist natürlich böse. Aber ich glaube auch, dass man am Ende das einfach entscheiden muss. Also man muss das selbst einfach in die Hand nehmen. Es kommt keiner um die Ecke, der sagt, bitteschön, ich traue dir das zu, du dir selbst nicht, aber mach mal.
Ja.
Ja, sondern man muss es am Ende, glaube ich, selbst auch einfach entscheiden.
Ja, das gefällt mir natürlich gut. Danke erstmal dafür, weil bei mir in der Definition von Selbstführung sind ja drei Aspekte wichtig. Das eine ist Selbsterkenntnis. Das hat ja auch was damit zu tun, sich selbst etwas zuzutrauen. Das zweite ist Selbstverantwortung. Und wirklich zu sagen, ist jetzt nicht mein Mathelehrer schuld, dass ich heute keine Bilanzen lesen kann, sondern ich selbst, weil ich immer mal mich entschlossen habe, es nicht zu lesen, nicht zu lernen. Und die dritte Geschichte, Selbststeuerung, dass ich dann auch lerne, mich so zu steuern, was zu mir als Person passt. So, und das, andere können das anders machen, ich mache das so.
Ja, und sich natürlich für das bestmögliche Leben zu entscheiden. Ja.
Das ist auch schön. Das lass auch noch mal ein bisschen nachklingen. Gibt's Leute in deinem Umfeld, wo du sagst, ich sehe, dass sie sich für das Zweit- oder Drittbeste entscheiden?
Ja, klar. Also ich glaube, das sieht jeder vielleicht. Also das ist ja jetzt auch arrogant, indem man das sagt, entscheidet euch doch für das beste Leben, was ihr leben könnt. Auch das hat natürlich mit dem Thema, muss man sich auch bewusst auseinandersetzen.
Klar.
Und die Erkenntnis kommt auch nicht morgens vom Spiegel, sondern ist dann wahrscheinlich Ergebnis eines langen Weges.
Ja.
Natürlich, ich glaube, die kennt jeder, wo man dann sagt, was wäre aus dem geworden, wenn der nicht das oder das gemacht hätte.
Ja.
Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der von Headhuntern angequatscht wird, im Personalbereich doch mal einen Job zu wechseln. Der kriegt einmal im Quartal, wäre jetzt übertrieben, zweimal im Jahr gute Angebote. Aber er macht es nicht. So, und da sehe ich zum Beispiel,
dass er
dann sagt, er steckt da drin, er kann es nicht selbst entscheiden, er will es vielleicht, aber er kann es nicht. So, und den habe ich mal damit konfrontiert und sein letztes Jobangebot hochattraktiv an der Ostsee, ja, wo ich dann sagen würde, ich sofort machen.
Ja,
ja, Personalbereich mit einer Verantwortung von ein paar hundert Leuten und gut bezahlt und sowas, wäre ein Ortswechsel gewesen. Aber zu sagen, ist doch alles möglich, ist doch alles möglich. Und seine Frau schreit nach Entscheidung und sagt, du, Hauptsache du entscheidest was, ich reiß hinterher. Ich mache das einfach möglich.
Ja.
Ja, und das sieht er nicht. Und er kann es nicht entscheiden, vielleicht will er es. Und das finde ich dann, schade. Ja.
Ja.
Wenn Leute das
erkennbar ja von außen offenbar.
Ja, dass andere Leute sehen und dass man da noch unterscheiden kann, er will es vielleicht, aber er kann es nicht. Dann kann dem ja geholfen werden. Wenn er es kann, aber nicht will, dann kann ich es
jetzt auch schwierig.
Nicht ändern. Ja, dann wird es schwierig, dann wird es auch im Personalbereich schwierig, den Werkzeugkasten ganz auszuleeren und zu gucken, ob ich da noch irgendwas drin habe.
Ja.
Dann muss man sich auch trennen. Ja.
Ja.
Aber das ist glaube ich so. Also aber auch dieser Spruch, sich für das beste Leben entscheiden, der ist wenige Wochen alt. Ja, und aber er begegnet mir dann doch relativ häufig, auch in Entscheidungen, wo es darum geht, ach, das mache ich jetzt einfach so.
Ja,
ja, weil das gönne ich mir jetzt oder das ist der einfachere Weg oder so.
Ja, oder auch mehr Urlaub machen.
Ja.
Da hatten wir vorhin drüber gesprochen, das sehen wir uns für das zweite, für das Fortsetzungsgespräch auf bei Zeiten, wenn das für dich okay ist,
ja,
dass wir noch einen nachlegen.
Ja.
Ganz herzlichen Dank dafür,
ja, dass wir ein bisschen... Das war schon,
das ja, ist ja schade. Dass wir, ja, hör mal, wir haben da noch, wir haben da noch Futter sozusagen fürs Zweite. Ja,
vielen Dank, hat ohne Ende Spaß gemacht.
Super, herzlichen Dank und Stichwort, wenn der Freund das hört, im Sinne von, vielleicht ist es der Tritt in den Hintern.
Ja, ich schicke dir mal den Link vielleicht.
Sowas, das ist gut.
Ja, ja.
Super, danke dir nochmal.
Ja, danke auch.
Soweit mein Interview mit Oliver Mix. Vielleicht ist die eine oder der andere unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja jetzt auch auf neue Gedanken gekommen oder fühlt sich bestätigt in dem, was er oder sie tut. Ja, nutzen Sie wie immer die Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung und natürlich auch zur Steigerung Ihrer persönlichen Wirksamkeit. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!